In der vierten Folge des Independence Play Podcasts schauen wir uns Gehälter und Honorare von Videospieljournalistinnen und Journalisten an, sowohl Festangestellten als auch Freien, und möchten auch da einen Zusammenhang herstellen, wie kann denn ja eine möglicherweise mangelhafte oder prekäre Beschäftigungssituation in Kombination mit fehlenden Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten dafür sorgen, dass die Unabhängigkeit im Videospieljournalismus gefährdet wird. Ja, das Thema Honorare war in den Interviews ein Thema, wo man noch den größten Konsens gefunden hatte. Also ein großer Teil der Videospieljournalistinnen und Journalisten, für den war ganz klar, dass die Arbeitsbedingungen im Videospieljournalismus prekär sind. Dass die Honorare gerade für freie JournalistInnen nicht ausreichen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Da reden wir über Honorare, die teilweise knapp über Mindestlohn sind. Auch für Festangestellte gab es ein paar Stimmen, die gesagt haben, zumindest zu der Zeit, als die in Redaktion gearbeitet haben, war das Honorar eigentlich ein Witz. Und man muss immer bedenken, das war auch ein Punkt, der im Report gemacht wurde, dass der Zeitaufwand, ohne jetzt das eine gegen das andere auszuspielen, aber der Zeitaufwand, um einen Film zu schauen und eine Filmkritik zu schreiben und stattdessen dann ein Spiel, das 100 Stunden dauert, zu spielen und dann dazu noch einen Guide, also eine Hilfestellung für LeserInnen zu schreiben, dass das ein riesiger Unterschied ist und diese ganze Zeit, die man da investiert, meistens eben auch nicht mit vergütet wird. Davon gab es auch in meiner Recherche häufiger Fälle, wo ich bei Guides gesehen habe, das sind unfassbar lange Texte, und wenn man dann glaubt, was dafür Honorare gezahlt werden, ist das nicht viel. Ich kenne es aus meiner Arbeit als freier Journalist auch in anderen Bereichen so. Das ist natürlich kein Gebiet, das nur den Videospieljournalismus betrifft. In vielen Redaktionen werden ganz, ganz läppische Honorare bezahlt. Den Lebensunterhalt bestreiten wird schwierig. Das gilt auch für den Videospieljournalismus. Und in dem Zusammenhang ein zweiter Punkt, den wir auch befragt haben, war die Aus- und Weiterbildung. Auch da sagt ein Großteil der JournalistInnen, dass es davon sehr, sehr wenig gibt, dass es viel mehr Möglichkeiten geben sollte, gerade um journalistische Kernkompetenzen zu stärken, weil es vielen auch so vorkommt, dass das Fantum sehr, sehr im Vordergrund steht. Also viele RedakteurInnen als Fans darüber schreiben, was auch von anderen richtigerweise betont wird, nichts Schlechtes ist, wenn man eine Leidenschaft für das Thema hat, aber wenn diese journalistische Kompetente wegen fehlender Aus- und Fortbildung hintenüber bleibt, erzeugt man eben einen Strudel von Qualitätsverlust, was auch von einigen der Befragten bemängelt wird. Was ich zum Punkt Gehälter und aber auch Aus- und Weiterbildung auf der Gegenseite betonen will, ist, dass einerseits der Punkt, dass viele Quereinsteiger in den Videospieljournalismus einsteigen, auch was Gutes ist, weil die Durchlässigkeit sehr, sehr hoch ist und es natürlich auch talentierte Schreiberlinge gibt, die nicht durchs Volo gelaufen sind oder sonst was. Aber trotzdem sagen auch manche, dass sie wirklich was über Journalismus nicht in den Games-Redaktionen gelernt haben, sondern später oder an anderer Stelle. Und beim Thema Honorar, auch da ein bisschen ambivalent oder Ambivalenz zeigen. Es werden durchaus laut den Angaben von Befragten auch höhere Honorare für manche Recherchen gezahlt. Gefühlt sind die aber in der Seltenheit, und für das klassische Tagesgeschäft, mit dem man dann seine Miete bezahlen muss, sind das natürlich auch Honorare, die nicht jeden Tag gezahlt werden. Und insgesamt bleibt daher der Eindruck, dass es doch ein sehr prekäres Geschäft ist, zumindest im jetzigen Stand. Und das hat natürlich Konsequenzen wiederum für die journalistische Qualität einerseits und auch für die Unabhängigkeit. Denn wenn ich weiß, ich brauche den Job, damit spreche ich nicht nur für Videospieljournalismus, bin ich natürlich auch anfälliger, mich bestimmten Kriterien zu beugen. Das müssen nicht unbedingt Publisher sein, die Druck auf mich ausüben. Es können auch Redaktionen an sich sein, die sagen, schreib mal lieber in die Richtung so, denn ich brauche eben die Aufträge. Und der zweite Punkt ist aber auch, was in den Interviews bestätigt wird, dass sich viele Leute auch gar nicht mehr nur an Spiele-Tests oder allem anderen versuchen, weil es sich gar nicht mehr lohnt, oder auch parallel als was anderes arbeiten, wie zum Beispiel Script Doctor, was auch wiederum dazu führt, dass dieser Selbstbeschreibung Videospieljournalist auch extrem verwässert, weil man gar nicht mehr davon leben kann, weil das auch nichts ist, wo man ein Standing entwickeln kann, weil es eben so fluide ist, so schlecht bezahlt und auf der einen Seite leicht zugänglich, aber schwer durchzuhalten. Und der Journalist Dom Schott hat das in Interviews sehr schön formuliert, dass man momentan so wie ein Strudel entstanden ist, in dem junge Leute als Fans in den Journalismus reinkommen, irgendwann merken, dass es aber nichts Langfristiges mehr ist und dann wieder gehen. Aber die nächsten jungen Leute stehen ja schon bereit, um das fortzusetzen. Also im Prinzip kreiert man dadurch einen extrem oberflächlichen und flachen Videospieljournalismus, der wahrscheinlich dem investigativen Potenzial, das ja auch in der Branche liegt, gar nicht gerecht wird. Und diese Aufgabe dann auch immer mehr an die General Interest Press abgibt, also an Spiegel oder an andere Magazine, die das als Teilbereich machen, die auch sehr gute Redakteure haben. Aber die Frage ist auch, soll der Videospieljournalist an sich mit seinen eigenen Magazinen wirklich nur der Stichwortgeber sein oder die Kaufberatung oder auch noch viel stärker ja diesen gesellschaftlichen Anspruch haben? Das war auch eine Frage, die in einigen Interviews aufkam, wo sich auch einige dafür ausgesprochen haben, dass die gesellschaftliche Relevanz von Videospieljournalismus auch für demokratiebildende Strukturen extrem wichtig ist. Und das sollte auch aus den Fachmagazinen heraus entstehen können und nicht nur eine Abgabe sein, an die sich dann die General Interest Press wendet. Auch dazu, zu den Gehältern, gibt es natürlich noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Report. Genug verdienen, um seinen Lebensunterhalt zu sichern, das ist laut den Berichten von vielen Befragten im Videospieljournalismus kaum möglich. Zitat: Ich habe KollegInnen erlebt, die sich da fast in den Burnout geschrieben haben und trotzdem am Ende des Monats nicht genug Geld zusammen hatten, sagt der freie Journalist Manuel Fritsch. Die Journalistin Lea Irion ergänzt, dass sie nicht über Spiele schreiben könne, wenn sie nicht einen Vollzeitjob bei einer Tageszeitung hätte. Zitat: Im Videospieljournalismus bekommt man als Freie für eine Reportage mit etwa 15.000 Zeichen, an der man eine gute Woche sitzt, vielleicht 300 bis 400 Euro. Auch andere Interviewte nennen für längere Berichte und Reportagen mit Interviews und Hintergrundrecherchen für größere Magazine ähnliche Honorarhöhen zwischen etwa 250 und 450 Euro. Kaum jemand könne nur von solchen Artikeln leben, sagt Lara Keilbart. Zitat: Manche Leute geben nebenher Workshops oder arbeiten als Script-Doktor an Drehbüchern, weil das besser bezahlt wird. Ja, das ist auch eine Komponente, wie gesagt, die man nicht direkt mit der Unabhängigkeit in Zusammenhang bringt, aber die prekären Arbeitsbedingungen, die in dem Report in der Mehrheit von den Befragten bestätigt werden, haben natürlich auch einen Einfluss auf die journalistische Qualität der Berichte in den größeren Magazinen, vor allem in den größeren Magazinen, und damit auch auf eine Möglichkeit einer unabhängigen Berichterstattung. Es gibt aber auch Angebote, die sich zumindest auf die Fahne schreiben, dass sie all diesen Zwängen, die wir hier in den letzten Folgen besprochen haben, zumindest in Teilen nicht ergeben wollen und die sich ganz bewusst gegen dieses Modell entschieden haben, gerade gegen das Modell eines anzeigenfinanzierten Journalismus, und sich rein auf LeserInnen, HörerInnen verlassen, die sie finanzieren. Und solche Angebote waren praktisch der zweite Teil der Recherche, in dem wir jetzt in der fünften Folge noch eingehen, nämlich: Welchen Beitrag leisten eigentlich kleine publikumsfinanzierte Podcasts und Blogs für den Videospieljournalismus? Und darum geht es in der nächsten Folge.